Geschwister, ja sogar entferntere Verwandte wie Onkel und Tanten mit einbezogen. Selbst die Kinder wurden ihren Familien weggenommen und in spezielle Kinderheime gesteckt.
Wir hatten durch all diese Informationen, die wir auch durch die Zeitungen und so weiter bekommen hatten, doch in uns ein gewisses und zwar ziemlich umfangreiches Schuldgefühl mit bekommen. Und dieses Schuldgefühl war ein sehr ernster, eine ernste Triebkraft, etwas nun zu tun, um nicht noch weiter schuldig zu werden. Und das war nur dadurch möglich, dass man sich öffentlich von diesem Oberkommando der Wehrmacht, öffentlich von dem ganzen Hitlerstaat abwandt. Und dazu war es notwendig, doch diesen Schritt zu tun, in die Bewegung Freies Deutschland zu gehen.
Ich glaube, so weit hat mein Vater auch diese Überlegungen nicht angestellt, was passiert mit meiner Familie, sondern er hat, glaube ich, aus seiner Verantwortung, aus seinem Verantwortungsgefühl heraus, das ihn ja auch in letzter Sekunde zur Kapitulation gebracht hatte in Stalingrad, in seinem Frontabschnitt, aus Verantwortung für die Menschen, die, für die er nun als Kommandeur die Verantwortung trug, eben aus diesen Überlegungen heraus einen Schritt zu tun, den er sehr, sehr lange überlegt hat, sodass also de facto es so ist, dass wir durch das Handeln meines Vaters in Sippenhaft kamen. Aber ich selber habe daraus nie irgendein Problem meinem Vater gegenüber gehabt, sondern habe das einfach als Folge eines bewussten Schrittes meines Vaters gesehen und meine Mutter ebenfalls.
Generalmajor Arno von Lenski gehörte auch zu jenen Soldaten und Offizieren, die bei Stalingrad in sowjetische Kriegsgefangenschaft gerieten. Bei ihm dauerte es eine längere Zeit, ehe er sich zur Mitarbeit im sogenannten Bund Deutscher Offiziere entschloss. Er trat diesem Bund im Juni 1944 bei und wandte sich in mehreren Appellen an seine Kollegen aus der Generalität, diesen sinnlos gewordenen Krieg zu beenden. Auch von Lenski geriet dadurch nicht früher aus der Kriegsgefangenschaft. Er wurde erst 1949 in die dann entstehende DDR entlassen und wirkte nach 1954 am Aufbau der Nationalen Volksarmee in der DDR mit. In der Nazizeit wurden, nachdem er sich zum Nationalkomitee Freies Deutschland bekannt hatte, auch seine Kinder und seine Frau in die sogenannte Sippenhaft genommen.
Ende September 1944 wurde ich in Sippenhaft genommen, zusammen mit meiner Schwester. Ich selbst war damals 4 Jahre alt, meine Schwester 8 Jahre. Wir hatten noch einen Bruder, einen jüngeren Bruder, der bei den Großeltern blieb. Wir sind als Kinder in den Zug gesetzt worden, der in Dessau hielt, in dem meine Mutter war, die unter Bewachung in die Schierlichmühle im Adlergebirge gebracht wurde, in der wir auf andere Familien trafen, andere Mütter mit Kindern, teilweise aber auch alleinstehende Frauen und Männer. Und ich kann mich sehr gut auch an Stunden erinnern, wo gemeinsam gesungen wurde und wo eigentlich die Mütter sich ganz besonders bemüht haben, den Kindern nicht deutlich zu machen, was eigentlich ihre große Sorge ist, nämlich die Frage, wohin führt das alles, was wird mit uns, warum sind wir in Haft, worauf läuft es hinaus.
Glaubten noch an die Versprechungen Hitlers, dass die Befreiung kam und dass man dadurch beitragen könnte, doch den Krieg nicht zu verlieren. Die anderen waren überzeugt, eigentlich können wir nicht mehr, aber viele von ihnen, auch hohe Offiziere bis zu jüngsten Grenadieren, hatten solche Angst vor der Gefangenschaft, dass sie also glaubten, besser noch länger zu kämpfen und noch auf irgendetwas zu warten. Wir wollten aber in dem Nordkessel, der getrennt worden war von dem Hauptkessel, eine durchsetzen, dass wir kapitulieren konnten. Dass wir, das ist der General von Lenski und ich und einige Kommandeure, und stellten uns nun die Aufgabe, das vorzubereiten. Die Hauptschwierigkeit dabei war, die Menschen zu überzeugen, dass wir in Gefangenschaft leben werden.
Bei Generalmajor Martin Lattmann ist ein bemerkenswerter Weg zu beobachten. Lattmann gehörte zu jenen Offizieren, die zuerst fast vorbehaltlos der nationalsozialistischen Führung folgten. Er wandelte sich aber unter dem Eindruck des Erlebnisses von Stalingrad zu einem fanatischen Gegner des Nationalsozialismus und gehörte zu denen, die aus der Überzeugung heraus, ihrem Vaterland zu dienen, stark zur Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland beitrugen.
Irgendwann im Jahre 1944, Sommer war es wohl schon, erfuhr ich von Gefangenen, dass meine Frau und meine drei Kinder in Sippenhaft gekommen seien. Und ich konnte mir nicht vorstellen bis dahin, dass so etwas passieren kann, denn die sind ja nun wirklich unschuldig in jeder Beziehung für meinen Weg, wissen noch nicht einmal was davon wahrscheinlich, wenn sie nicht Nachrichten mal gehört haben. Und dass es das allerdings geben könnte im Faschismus, hatte ich nicht erwartet.
Ich denke, dass mein Vater in Stalingrad das begriffen hat, was ihm wohl schon auf dem Wege in dieses zweite Russland immer deutlicher geworden war, dass dieser Krieg, den er ja erstmal für normal hielt als Berufsoffizier, dass dieser Krieg ein großes Unrecht war. Und dass er auch völlig anders war, als sie es gedacht hatten. Also von diesem großen Widerstand doch der Russen, der Roten Armee, hat er also sehr oft gesprochen, dass sie auch damit gar nicht so gerechnet hatten. Und dass er dann also diesen Krieg als so sinnlos empfunden hat und auch verbrecherisch. Ich habe meiner Mutter und meinen Eltern nie Vorwürfe gemacht, dass sie uns in eine solche Situation gebracht haben, weil ich denke, meine Eltern haben uns nicht in diese Situation gebracht, sondern dieses Land, das unter diesem Hitler diesen Weg gegangen ist. Und da waren meine Eltern natürlich auch beteiligt. Und ich denke, da ist eigentlich nur jeder zu bewundern, der gleichgültig an welchem Platz er politisch stand oder auch wie weit er das in seinem persönlichen Leben verwirklichen konnte, an einem bestimmten Punkt seines Lebens den Mut gefunden hat, doch über seinen eigenen Familienkreis hinauszugehen und sagen, ich muss was dagegen tun. Und das habe ich an meinen Eltern hochgeschätzt.
Schwerste Bombenangriffe verwüsteten fast Tag für Tag, Nacht für Nacht die deutschen Städte. Zehntausende kamen ums Leben.
Die ganze Zeit über wurden die Sippenhäftlinge von Berlin aus zentral überwacht und im nationalsozialistischen Sinne auch betreut. Alle Sippenhäftlinge sollten im März 1945 noch einmal in Buchenwald zusammengefasst werden, aber auch diese Pläne wurden durch die militärische Lage schlicht und einfach überholt. Die Häftlinge, die in Buchenwald gewesen waren vom 20. Juli, wurden über mehrere Umwege, darunter auch über Schönberg, zum Konzentrationslager Dachau gebracht. Hier trafen sie auf die ebenfalls nach dort gekommenen Sippenhäftlinge des Nationalkomitees Freies Deutschland und auf eine Reihe von sogenannten Ehren- und Sonderhäftlingen. Damit war aber die Reise, wenn Sie so wollen, diese Odyssee noch nicht beendet. Nach einem Aufenthalt in Dachau, wo alle Häftlinge das Konzentrationslagerleben in vollem Umfang zu spüren bekamen, wurden sie in zwei Transporte aufgeteilt. Diese Transporte wurden mit ungewissem Ziel nach Südtirol gebracht. Dort wurden die Häftlinge erst befreit. Die ganze Zeit aber lebten sie unter der Drohung, dass bis zuletzt ein Befehl aus Berlin kommen würde, der ihre Ermordung hätte befehlen können.
Nach drei Monaten wurden wir verlegt, und zwar kamen wir in der Grünen Minna zum Anhalter Bahnhof und im Zug. Man musste furchtbar die Augen aufsperren, um zu merken, wohin er fuhr, denn es wurde nichts gesagt. Er fuhr aber nach Weimar und von dort ging es in das KZ Buchenwald. Da kamen wir abends an und kamen in eine Baracke, die voller Sippenhäftlinge war. Das war ungefähr eine Gruppe von, sagen wir mal, 40 oder 50 Menschen, die schon länger zusammen waren. Und zwar waren das Familien, von ganze Familienangehörige von Leuten vom 20. Juli. Die waren viele Glieder der Familie Stauffenberg und auch der Görtler-Familie da.
Ja, das war das Bedrückende. Es musste in der Nähe der Appellplatz sein. Denn wir hörten immer diese wahnsinnige Marschmusik. Seitdem kann ich kein Blasorchester mehr hören und nichts, mit dem ja zu diesem Appell immer, die sie aufgespielt wurden. Die Schreie der Bewacher, die Schreie der gequälten Leute, also das KZ Buchenwald war mir, dieses Schreien, Tag und Nacht hörte man die Schreie, das und man saß hilflos dazwischen. Wir waren ja wirklich in diesem Sonderbau, saßen wir einfach mittendrin, irgendwie zwischen, total isoliert von allen.
Ich habe sehr viel gebetet in der Zeit, sehr viel nachgedacht und sehr intensiv versucht, diese ganze Situation wirklich voll auf mich wirken zu lassen. Ich habe stundenlang an meinem kleinen Zellenfenster gestanden und rausgeguckt, erst auf den einen Hof, dann auf den anderen Hof, und habe mich richtig bemüht, das alles so ganz ungeschminkt und unverkürzt zur Kenntnis zu nehmen, was ich da sehe. Es hat mir einen tiefen und wirklich unauslöschlichen Eindruck gemacht über das, was im Menschen ist. Ich meinte bis dahin, ich hätte eine ganz schöne Menschenkenntnis, aber die habe ich nun ganz gewaltig revidieren müssen. Ich hätte das so nicht gewusst, zu was der Mensch fähig ist. Im Schlimmen, wie aber auch im Guten.
Und dazu gehört auch besonders dann dieses eine Erlebnis, das wir hatten, als wir, muss ich sagen, eingefercht in einen Waggon, an einen Militärzug angehängt, doch vor Weimar, in Weimar waren und vor Buchenwald standen und dort aber, sage ich mal, wegen Überfüllung vielleicht glücklicherweise nicht aufgenommen worden. Und dass dort ein Luftangriff war und dass unsere Bewacher natürlich den Waggon verließen, sich in Deckung brachten und wir eingeschlossen waren. Und wo unsere Mutter, also meine Mutter, sich über uns drei, und ich glaube, sie hat dann noch eine von den größeren Mädchen mitgefasst, auf uns warf und uns also mit ihrem Körper geschützt hat.
Die Fahrt ging weiter, ging über Nürnberg, Fürth nach Dachau. Es gab dann noch andere Fälle, wo wir aus dem Zug heraus beispielsweise in einen in der Nähe gelegenen Bunker gebracht wurden bei Angriffen, bei Luftangriffen. Oder wo wir auch, ich kann mich sehr gut erinnern, auch in Buchenwald aus dem Zug einmal heraus mussten, um in einem Waldstück uns zu verstecken, als ein Luftangriff erfolgte. Das sind also diese Erinnerungen, die mir als Kind so sind, als wären sie erst vor kurzem passiert.
In Dachau war das, glaube ich, wo wir in einen Raum kamen, also einen Waschraum kamen. Und das ist mir dann erst hinterher aufgefallen, wo auch meine Mutter uns nahm und schützte und weinte und immer so diese Haltung der uns beschützenden Mutter hatte. Und wo dann natürlich rückwirkend uns klar wurde, erst später, als wir dann älter wurden, was sie alles wusste, was ringsherum geschehen ist, das wusste sie natürlich. Und immer auch die Angst hatte, jetzt geht's ans Leben.
Was ich gesehen habe, was mir also unvergesslich gewesen ist, wir haben, wie wir ankamen in Dachau, wir kamen nachts um 2 oder 3 Uhr da an, mit unserem Bus und wurden nicht hereingelassen. Und da habe ich in der Früh um 5 oder um 6 den Auszug der Häftlinge zur Arbeit miterlebt. Das war tief beeindruckend. Also diese Kolonnen in diesen blau-weiß gestreiften Kitteln mit den kahlen Köpfen, mit diesen ganz grauen und wirklich leidgeprägten Gesichtern und dieser müde Marschtritt, mit dem sie da Mengen herausgingen. Alles wirklich so wie Schlachtvieh, das zum Schlachthof geführt wird. So sah das aus. Entsetzlich. Entsetzlich traurig und deprimierend und ein unvergessliches Bild, muss ich sagen.
Das spitzte sich nachher noch mal zu. Kurz vor der Befreiung haben wir Kinder ganz strikte Order gehabt, nichts mehr zu essen. Ich kann mich noch sehr gut an diesen Druck erinnern. Wir sollten nichts zu uns nehmen. Warum? Weil die Mütter befürchteten, und da gab es ein paar Hinweise, dass wir vielleicht in letzter Minute noch durch Gift umgebracht werden sollen.
Das Grunderlebnis, die Amerikaner waren unsere Befreier aus dieser Knechtschaft. Und da wurden wir dann von den Amerikanern mit Militärflugzeugen nach Capri geflogen.
Ja, wir durften nicht raus. Wir durften nur auf dem Hotelbezirk uns bewegen, die ersten 14 Tage. Dann sind aber sehr schnell die Lockerungen gekommen und es wurde immer menschlicher und entgegenkommender. Man hat dann auch angefangen, sich zu interessieren für unsere Rückkehr in die Heimat und hat uns auch geholfen, hat uns Transportmittel zur Verfügung gestellt, bis wir dann mit einem Flugzeug von Neapel nach Paris gefahren wurden. Das war an sich eine sehr erschreckende Zwischenstation. Die Franzosen merkten natürlich, dass wir Deutsche waren und haben also dann vielleicht also ihren deutschen Hass da zum Ausdruck zu bringen versucht. Und danach machte das überhaupt keinen Eindruck, wenn man sagte, wir kommen nun gerade aus dem Konzentrationslager. Dann sagten die uns, ja und, das ist doch eure eigene Schuld. Das interessiert uns überhaupt nicht.
Für mich ist es wichtig, dass ich einen Vater hatte, der diesem Unrecht und widerstanden hat und der mir als Kind sehr oft immer gesagt hat, es dürfen nicht so viele Leute sterben, der Krieg muss ganz schnell zu Ende gehen.
Selbst im Moment unserer Verhaftung oder unseres Lebens, das war die Liebe zu meinem Vater, war das alles Überwindende, das muss ich sagen.
Ich war lange Zeit auf meinen Vater nicht stolz. Und ich glaube auch, dass ich froh war, als ich geheiratet habe und den Namen erstmal los war. Aber ich glaube, ich kann sagen, dass ich jetzt stolz bin auf ihn, weil ich denke, er hat seinen Überzeugungen, denen hat er gelebt. Und das finde ich, also, ja, das finde ich gut.
Ich habe meinen Vater sehr geachtet und habe auch versucht, ihn in seinen Haltungen, in seinen Verhaltensweisen zu verstehen. Und muss sagen, ich habe ihn auch in vielem sehr gut verstanden. Was nicht heißt, dass es auch eine Reihe von Fragen gibt, die ich anders sehe und wo ich eine andere Position auch dazu habe.
Ich muss sagen, ich habe die Tatsache, dass ich da eindeutig in die Reihe der Gegner versetzt worden war, das habe ich ganz richtig gefunden. Ich war meinem Bruder eigentlich ganz dankbar.
Also meine Mutter und mein Bruder, mein jüngster Bruder und ich, wir haben das immer total akzeptiert, dass das ein guter Weg gewesen ist, den wir gehen sollten für die und um das Leben von denen auch zu retten.
Ich weiß nicht, was mit so einer Sehnsucht von Menschen, die ehrlich leben wollen und was schaffen wollen und Gerechtigkeit auch wir andere versuchen zu erreichen, was daran Verrat sein soll. Ich denke, dass das einfach politisch genommen wird und ich denke, Verrat an Deutschland haben die geübt, die bis zur letzten Minute durchgehalten haben, sozusagen diesem Hitler bis zur letzten Minute gefolgt sind und manche ihm ja letzten Endes auch wieder neu folgen. Das sind für mich Verräter, doch an unserem Land.
Die nationalsozialistische Führung entschied am 30. Juli 1944 am selben Tag darüber, dass die Angehörigen der Familien des 20. Juli und die Angehörigen der Familien des Nationalkomitees Freies Deutschland in Sippenhaft genommen werden sollten. Das bedeutet, sie nahmen sowohl den Widerstand im Reich als eine Bedrohung wahr, als auch den Kampf gegen den Nationalsozialismus von außen. Wenn ich heute den nationalsozialistischen Unrechtsstaat und den Kampf gegen diese Diktatur darstellen will, dann muss ich auch den Widerstand in seiner Breite, in seiner Vielfalt und in seiner Widersprüchlichkeit aushalten. Bestimmte Elemente des Widerstandes noch als Verrat heute zu betrachten oder bestimmte Elemente des Widerstandes unter dem Aspekt des Risikos allein zu beurteilen, dies wäre eine ahistorische Betrachtungsweise und dies würde uns gerade auch für die Zukunft und für die Frage der Zivilcourage und des Handelns in einer demokratischen Gesellschaft nicht weiterführen.
Ich denke, Widerstand heute ist viel, viel einfacher als in der Zeit damals. Und ich glaube, dass niemand, der nicht damals gelebt hat, sich überhaupt vorstellen kann, wie schwierig das da gewesen sein muss, da zu seiner Meinung zu stehen oder da auch noch was gegen Hitler zu tun.
Das Wort antifaschistischer Widerstand ist für mich doch also mit so einer großen Achtung verbunden. Und das bezieht sich jetzt auch auf meinen Vater, aber da wirklich auch nur am Rande. Und dennoch bin ich natürlich der Meinung, dass es zu jeder Zeit, dass da jeder an seinem Platz, ob es in der Familie ist oder am besten in der Familie und im Beruf, wenn es möglich ist, doch immer Widerstand leisten muss gegen Dinge, die, sag ich mal, ungerecht sind, die Entwicklungen verkürzen, die Menschen schaden.
Ja, also ich kann mir ein zielstrebiges Leben überhaupt nicht vorstellen, wenn nicht zu der Strebigkeit in Bezug auf ein bestimmtes Ziel hin sich auch die Kraft entwickelt, gegen bestimmte andere Tendenzen, Ambitionen, Verführungen, Widerstand zu leisten. Ich glaube nicht, dass man ein Ziel erreichen kann, ohne auch die Kraft zum Widerstand gegen das, was nicht zu diesem Ziel gehört. Insofern, denke ich, war das eine ganz gute Schule.
Widerstand gegen die Umweltzerstörung, das ist für mich schon ganz wichtig, aber Widerstand auch gegen neue nationalistische Gedankengut, das leider immer mehr wieder fröhlich Urständ feiert und dagegen Widerstand zu leisten. Das ist für uns, also für mich ganz selbstverständlich.